New Entrepreneurship, der Podcast für Bewusstsein im Business.
Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Katrin Oppermann-Jopp, hallo.
Hallo Philipp.
Katrin, heute geht's um Kommunikation. So, wie wichtig ist Kommunikation aus deiner Sicht?
Also Kommunikation war immer wichtig. Kommunikation wird auch in Zukunft ganz wichtig sein. Also wir sind momentan ja in einer, ich nenne es auch Übergangszeit, und Kommunikation hat da schon eine wichtige Funktion, Orientierung zu schaffen, weil vieles, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, funktioniert so nicht mehr. Und wir haben auch sehr, sehr viele unterschiedliche Sichtweisen in den Unternehmen, unterschiedliche Persönlichkeiten, und Führung und Kommunikation müssen Verbindung und müssen natürlich Orientierung schaffen.
Warum ist denn jetzt gerade in der modernen Welt die Kommunikation so, so wichtig?
Weil wir im Moment Veränderung als einen Dauerzustand haben. Also wir hatten in der Vergangenheit ganz oft so Veränderungsprojekte. Die waren partiell, hat man angefangen, hat man abgeschlossen. Veränderung ist im Moment der Dauerzustand, auch Transformation. Also Unternehmen sind permanent im Wandel. Das heißt, die Leute müssen mitkommen. Auch die Führungskräfte sind gefragt, auch im Wandlungsprozess sich da einzufügen. Und Kommunikation beginnt ja nicht nur, indem ich nach außen kommuniziere, sondern natürlich auch, indem ich erstmal in Kontakt mit mir gehe. Das heißt, ich muss auch als Führungskraft heute den Blick nach innen richten und auch gucken, wer bin ich, was sind meine Gedanken, was sind meine Ideen zu einer bestimmten Sache, und die muss ich erstmal klar haben. Ich rede nicht über eine Sache, sondern ich rede aus mir heraus.
Jetzt ist die Gesellschaft natürlich vielfältiger geworden und gleichzeitig ist auch dann die Belegschaft in vielen Unternehmen vielfältiger geworden. Ist es heutzutage schwieriger, alle mit ihren Befindlichkeiten unter einen Hut zu bekommen, und wie wichtig ist dabei dann die Kommunikation?
Ja, das ist ja auch eine Erwartung, die Mitarbeiter mittlerweile auch haben. Ich nenne es auch einen Prozess der Sensibilisierung. Das heißt, Mitarbeiter erwarten heute eben auch gesehen zu werden, gehört zu werden, mit einbezogen zu werden. Und das ist etwas, was wir in der Vergangenheit so extrem nicht hatten. Und sie sind auch geschult, auch in Kommunikation, in Konfliktmanagement. Die beschäftigen sich mit Psychologie. Und von daher muss ich heute einfach gut sein in der Kommunikation und muss mit dieser Vielfalt und auch mit diesen Erwartungen eine gute Kommunikation als Führungskraft umgehen können.
Und jetzt kommt auch noch ein Veränderungsprozess im Unternehmen. Und dann spielt natürlich Kommunikation wieder eine sehr, sehr wichtige Rolle.
Ja, weil erstmal Veränderung auch bedeutet, dass ich vielleicht auch in einem Management-Team mir schon längere Zeit über den Nutzen eines Veränderungsvorhabens auch Gedanken gemacht habe. Und dann habe ich einfach mich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und viele, die im Unternehmen mitarbeiten und die halt auch Teil des Teams sind, die muss ich einbinden und ich muss die abholen und muss denen das auch natürlich erklären oder im Idealfall die einbinden in den gesamten Prozess, damit die mitgehen können und sagen, das hat einen Sinn für mich, das hat einen Nutzen auch für mich und ich weiß, wohin die Reise geht, und das ist Kommunikation.
Wie früh sollte man denn die Mitarbeiter einbinden? Also wenn eine Veränderung ansteht? Das ist halt die große Frage, ne? Ich kenne das aus Unternehmen. Man merkt so ein bisschen, irgendwie ist da irgendwas im Busch, irgendwas wird sich verändern. Wie schnell darf man alle Mitarbeiter im Unternehmen damit einbeziehen oder auch Vorschläge einsammeln?
Also die klassische Form, wie ich sie noch kenne von vor 20 Jahren, das Management ist in einem erstmal abgeschlossenen Raum und hat ein Veränderungsvorhaben und dann wird das einfach erstmal nur kommuniziert. Und da hat sich aus meiner Erfahrung ganz, ganz viel auch verändert. Einmal natürlich, weil die, das, was ich eben gesagt habe, auch die Menschen sensibler sind, die wollen beteiligt werden, auch möglichst früh. Und zum anderen, weil ich es dann auch in die Organisation mehr oder weniger reindrücke. Und reindrücken heißt, ich muss es verkaufen. Und je früher die Menschen in der Organisation in diesem Prozess beteiligt sind, je früher ich den Nutzen erkennen kann, dass ich merke, aha, hier gibt es auch etwas, was ich vielleicht abgeben muss, was ich auch verliere. Es sind immer auch manchmal Verluste mit verbunden mit Veränderung. Ich muss mich von gewohnten Dingen verabschieden und trennen, aber ich kann den Sinn und den Nutzen erkennen, desto eher bin ich ja bereit, auch den Weg mitzugehen. Und das muss früh anfangen.
Es ist natürlich aber aufwendiger, alle mitzunehmen, wenn sich da die Chefetage im Raum einschließt und erstmal die Basis beschließt und dann alle Leute informiert. Auf den ersten Blick würde ich sagen, das ist einfacher, aber das ist so das Denken von früher. Das kostet aber, glaube ich, auch mehr Kraft, alle mit einzubeziehen. Und man bekommt natürlich auch im Laufe des Anfangs des Prozesses schon ordentlich Gegenwind.
Ja, aber den Gegenwind habe ich, wenn ich die Menschen nicht mitnehme von Anfang an, weil da Ängste entstehen. Also das ist oft nicht der, also ganz oft ist es so, dass die Leute sagen im Management, naja, die wollen etwas nicht. Aber der Widerstand, der da ist, der hat ganz viel auch mit Ängsten zu tun, weil ich nicht nachvollziehen kann, was da passiert, was mit mir passiert, weil ich bin ja auch erstmal ein Objekt dieser Veränderung. Und das macht Angst. Und dann ist der Widerstand da und ich weiß vielleicht noch nicht mal, wie ich den handeln soll.
Und dieser Widerstand ist ja vielleicht eher so versteckt, ne? Weil da ist der Tratsch im Unternehmen, jeder weiß ein bisschen was, jeder bekommt ein bisschen was mit und das schaukelt sich alles so hoch, ohne dass es offen kommuniziert wird.
Ja, und das kostet auch Zeit, weil wenn ich unsicher bin, was passiert mit mir, was hat das mit meinem Arbeitsplatz zu tun? Also bin ich vielleicht auch noch kompetent, wenn ich was anderes machen muss? Also ich stelle mir immer die Betroffenheitsfrage, wenn ich merke, aha, ich bin in irgendeiner Weise von einem Veränderungsvorhaben ja auch irgendwie betroffen, in dem Sinne, dass es mich angeht. Dann bin ich erstmal aufgeregt und ich beschäftige mich damit, dann muss ich drüber reden. Ich weiß vielleicht nur, habe vielleicht nur ein Zipfelchen mitbekommen an Informationen, dann mache ich den Rest mit meinen Annahmen voll. Und dann haben wir so diese stille Postphänomen, dass am Ende die Gerüchteküche brodelt. Und es ist nichts, was wirklich eigentlich das Management vielleicht intendiert hat, aber es kommt bei den Menschen im Unternehmen ganz anders an.
Warum wurde das denn früher gemacht, dass die Chefetage von oben alles entschieden hat? Ist das immer noch dieses hierarchische Denken von früher wie so eine Pyramide? Wir sind hier oben die Chefetage und unten ist der Bodensatz, mal überspitzt gesagt.
Naja, das ist ja auch kein Schnee von gestern. Also in vielen Organisationen sitzt das Management auch in der Regel in der oberen Etage. Also es gibt ja sehr, sehr viele Formen von Hierarchie, die mir auch immer noch entgegenspringt in vielen Organisationen. Und da ist es selbstverständlich, dass man erstmal sagt, vom Mindset her, wir sind dafür verantwortlich, eine Veränderungsinitiative aufzusetzen. Stimmt auch. Ja, also die strategische Ausrichtung ist auch etwas, was auch das dem Management obliegt. Und es ist auch manchmal ein Nicht-Können, Nicht-Besser-Wissen. Wie binde ich denn die Menschen ein in so einen Prozess? Ich kann ja nicht in einen Prozess, wenn ich 100, 500 Mitarbeiter habe, wie will ich das machen? Also man muss das ja vernünftig aufsetzen. Und da fehlt mir vielleicht auch im Management auch die Methode dazu.
Du sagst, Menschen wollen sich gesehen fühlen. Ist das auch diese Einbindung, dass jeder Mitarbeiter mitgenommen werden möchte und auch nach der Meinung gefragt werden möchte, wenn beispielsweise eine Transformation ansteht?
Also ich möchte zumindest gesehen werden in dem Sinne, dass ich nicht nur einfach das Gefühl habe, ich bin eine Nummer im Unternehmen und man kann mich hin und her schieben. Und die Kommunikation in der Vergangenheit war doch eher so, ich spreche zu den Menschen und nicht mit den Menschen. Und ich habe jetzt ein sehr, sehr schönes Beispiel auch aus dem Coaching-Prozess in einem mittelständischen Unternehmen, wo eine Führungskraft mich nochmal kurzfristig bittet, sie zu coachen, weil ein wichtiges Gespräch anstand, und zwar mit der Belegschaft. Und die Belegschaft hat bisher keinen Betriebsrat haben wollen, aber im Moment fordern die einen Betriebsrat. Also dann kann man immer vermuten, da gibt's irgendwo einen Konflikt. Und es war so, dass wir uns das angeguckt haben nochmal im Coaching und ich habe empfohlen, wirklich in einen Dialog zu gehen. Das heißt aber auch zu sagen, wie es dieser Führungskraft ging. Die war nämlich böse überrascht, dass die Menschen über die Gewerkschaft jetzt einen Betriebsrat haben wollen und nicht direkt zu ihr gekommen sind. War eine Vertrauensfrage. Und ich habe auch empfohlen, wirklich da ganz offen zu sein und zu sagen, wie es ihr damit geht, wenn sie in dieses Gespräch mit diesen 15 Mitarbeitern geht. Und dann aber sehr, sehr gut zuzuhören und auch wirklich die Frage nochmal zu stellen. Es geht ja nicht nur ums Geld, sondern vielleicht geht es auch um andere Dinge, die in der Vergangenheit von meiner Seite aus vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Ist da was dran? Und es hat sich eine ganz andere Form von Kommunikation ergeben. Also ich habe gestern noch eine E-Mail bekommen, diese Führungskraft war aber auch mutig, mal was anderes auszuprobieren, weil sie sagt, ich habe sonst immer zu den Menschen gesprochen und habe versucht, die zu überzeugen. Und diesmal habe ich wirklich zugehört, habe nachgefragt und da ist ein Tor aufgegangen. Und die Menschen haben sich am Ende bedankt, dass ich verstanden habe, wo sie der Schuh drückt. Und das meine ich mit gehört werden. Ich möchte nicht immer in der Sache Recht haben, aber ich möchte als Mensch ernst genommen werden. Und das passiert natürlich, wenn ich mehr in Dialog gehe, wenn ich mit den Menschen rede. Da gehört auch das Zuhören, das Nachfragen dazu. Und ich höre auch zu, um zu verstehen und nicht um sofort ein Gegenargument zu schießen. Und dann habe ich eine Verbindung, die da entsteht. Und diese Führungskraft sagte, ich weiß gar nicht, was da passiert ist, aber plötzlich war wieder ein Klima da, wo wir wieder miteinander reden konnten und was so war, wie wir früher miteinander umgegangen sind.
Aber wenn das Vertrauen fehlt, dann hatten natürlich die Mitarbeiter auch nicht so wenn da jahrelang Vertrauen gefehlt hat, ist es ja auch verständlich, dass die Mitarbeiter nicht da zur Führungskraft gegangen sind und gesagt haben, hier, wir fühlen uns nicht verstanden, sondern das hat sich wahrscheinlich so reingefressen mit den Jahren, da wurde irgendwann gesagt, komm, wir begründen jetzt einen Betriebsrat, es geht so nicht weiter, weil man einfach gedacht hat, die Person, die hört uns ja gar nicht zu, die drückt immer nur ihre Sachen durch, die will uns ja gar nicht hören und das ist nicht zielführend. Aber vielleicht muss es manchmal einfach mal knallen, damit das wieder ins Gleichgewicht kommt.
Ja, da ist natürlich so ein Konflikt auch eine Chance. Das hört sich immer so lapidar gesagt an.
Ja, eben, es hat Chancen, da wirklich, ja.
Aber in dem Fall war es wirklich eine. Jetzt muss ich in der Situation oder in dem Beispiel auch sagen, es hat dieses Vertrauen gegeben, es ist ein Familienunternehmen, da gab es eben über 10, 15 Jahre auch sehr wohl Vertrauen, auch zwischen dem Management und auch der Belegschaft. Aber diese Führungskraft war aus verschiedenen Gründen seit einem halben Jahr in einer schwierigen, stressigen Situation. Und was passiert, wenn wir im Stress sind? Dann sind wir oft im Tunnel. Sie ist nicht mehr zu den Menschen gegangen. Sie hat eigentlich nur noch die Dinge abgearbeitet, die notwendig waren. Und sie hat nicht mehr kommuniziert. Das, was sie vorhat, das, was ihr wichtig ist und wo es hingeht.
Also es war wirklich nicht mangelndes Vertrauen. Es war eher eine eigene Stresssituation. Aber das ist ja auch so eine Geschichte, dass Leute aus der Führungsetage ungerne Schwächen zugeben. Ne? Also die gehen ja nicht auch mal in die Belegschaft und sagen, Mensch, also heute ist einfach ein blöder Tag. Heute geht's mir nicht gut. Da gibt's viele, die sagen, das ist Schwäche zeigen. Ich bin Führungskraft. Ich kann mir keine Schwäche erlauben. Das ist so ein Denken leider, was immer noch verbreitet ist. Ne?
Ja, ist auch verbreitet und ist natürlich auch die Frage, in welchen Dosen ich da auch mit meinen persönlichen Themen und mit meinen Problemen auch immer in die Gespräche reingehe. Aber hier war es wirklich so, sie ist aus dem Kontakt, auch aus der Beziehung rausgegangen, weil sie sich erstmal mit sich selber beschäftigt hat. Und das gibt's ja momentan ganz oft, weil Führungskräfte natürlich auch im Stress sind, wenn Veränderung stattfindet. Und dann kommunizieren wir vielleicht nur noch das Nötigste. Und was dann passiert ist, wenn ich nicht gut kommuniziere, wenn ich also auch die Hintergründe beispielsweise von Maßnahmen, Entscheidungen nicht kommuniziere und auch nicht auch dafür für Verständnis werbe, dann passiert Folgendes, die Leute, die an der Basis sind, die füllen das Vakuum mit Annahmen. Und Annahmen sind Interpretationen und die sind im guten Fall noch so, dass man sagt, okay, wir kennen diese Person, wir unterstellen da nichts Bösartiges, aber im Worst Case, und in dem Fall war das so, wird dann was Negatives unterstellt. Und dann spielen die sich ihre eigenen Geschichten und sagen, okay, wir brauchen eine Gewerkschaft, wir brauchen einen Betriebsrat. Das passiert, wenn wir zu wenig qualitativ, auch zu wenig kommunizieren.
Dieser Unterschied zu den Menschen sprechen, mit den Menschen sprechen, ich stelle mir das so vor, es gibt eine Führungskraft, die im Grunde genommen immer nur alle überzeugen möchte. Auf der anderen Seite, mit Menschen sprechen heißt ja auch, ich rede mit den Mitarbeitern, ich höre mir die Sorgen und Nöte an, ich nehme Anregungen auf und setze da vielleicht auch Anregungen um. Oder ich lasse mich auch mal als Führungskraft überzeugen, es doch anders zu machen. Da gibt es aber auch Führungskräfte, die sagen, da zeige ich ja Schwäche. Ist aber nicht so, ne? Das ist ja gerade dann eigentlich eine Stärke, wenn man einfach Ideen und Anregungen aufnimmt und sich von den Mitarbeitern überzeugen lässt.
Naja, und ich meine, wer weiß am besten, wo es klemmt. Also gibt mittlerweile auch die Empfehlung, und das ist in Familienunternehmen beispielsweise auch gar nicht so oft der Fall. Das ist auch in Konzernen oft der Fall, dass man gar keine Idee mehr hat, wie es an der Basis aussieht, weil da so viel Abstand dazwischen ist. In Familienunternehmen ist es eigentlich so, dass man durch den Betrieb geht. und auch nachfragt, Interesse hat auch an den Menschen. Aber wir sind auch als Führungskräfte ganz oft anders sozialisiert. Das heißt, wir sind im Reden, im Überzeugen, in der Debatte geschult. Und Debatte bedeutet im Idealfall, ich werbe für meinen Standpunkt. Und da ist Zuhören nicht zwingend vorgesehen.
Das ist ja auch, das sind ja auch Menschen, die wirklich in einer Führungsrunde für sich auch kämpfen halt und dann auch diskutieren. Die können vielleicht mit ihren Führungskollegen sprechen, aber dann mit Mitarbeitern sprechen, ein paar Ebenen drunter, wird es vielleicht auch mal ab und zu schwer, ne?
Also wir brauchen heute ein breites Repertoire. Also ich brauche rhetorische Fähigkeiten. Ich muss natürlich auch auf einer Bühne mal eine Veranstaltung eröffnen. Also ich brauche gute rhetorische Kenntnisse, ich muss auch mal debattieren, ich muss eine Diskussion auch mal führen mit dem Ziel, andere zu überzeugen. Und, ich sage nicht oder, und gleichzeitig brauche ich auch eine dialogische Kompetenz. Und da höre ich auch eher zu, um zu verstehen, um erstmal zu gucken, was sind die Bedürfnisse meiner Belegschaft, des Menschen, der vor mir sitzt. Und was an Anregungen kann ich auch mitnehmen, auch aus dem Kontext Betrieb. Da kriege ich ja ganz viel mit, wenn ich hinhöre, wo es vielleicht im Argen ist oder wo vielleicht was verbessert werden könnte. Und das geht nicht, wenn ich nur zuhöre, um zu antworten. Das heißt ja, im Idealfall geht ein anderer mit meiner Meinung wieder raus. Und diese Kompetenzen bedeutet, also es bedeutet eigentlich, ich muss sehr, sehr ein großes, breites Repertoire auch an kommunikativen Fähigkeiten abdecken.
Dazu gehört ja wahrscheinlich auch komplexe Sachverhalte klar zu äußern, also klar darzustellen, weil so eine Transformation ist eine komplexe Geschichte, aber das ist ja auch eine kommunikative Fähigkeit, eine gewisse Klarheit in der Sprache zu haben. Wie kann das denn klappen?
Ja, das, also wir haben ja im Moment insgesamt hohe Komplexität, auch in den Unternehmen, und das braucht, so wie du es gesagt hast, wirklich Klarheit, vor allen Dingen bei viel Unsicherheit. Also da geht es darum, dass ich auch klar bin, wo geht die Reise hin, dass ich auch eine klare Meinung natürlich vertrete. Und ich kann auch plädieren für ein bestimmtes Verfahren. Und gleichzeitig gehört aber eben auch zur Klarheit der andere Pol, nämlich das wertschätzende Zuhören. Das ist beides. Also ich höre, aber ich spreche auch. Und gute Kommunikation klärt eben, was wichtig ist fürs Unternehmen, kann aber auch aufnehmen, was wichtig ist in so einem Transformationsprozess für die Menschen im Unternehmen.
Darf man vereinfachen in der Kommunikation?
Also es geht um Verständlichkeit. Und das ist die ganz große Kunst, das erlebe ich auch immer wieder, kann ich Komplexität so erklären, dass der andere versteht, worum es geht. Und da muss ich natürlich mit den Mokassins einer anderen Person gehen. Ich kann ja mit einem Italiener auch nicht Griechisch sprechen. Also das bedeutet auch, ich muss gucken, in welcher Welt bewegt sich ein Mensch. Das gilt aber immer in jeder Form, wenn ich mein Gegenüber da nicht anspreche, dann verstehen wir uns nicht, will mir verständlich machen, aber ich will auch verstanden werden. Und das ist ein Teil von kommunikativer Kompetenz. Also rede ich an dem anderen vorbei, dann findet ja keine Verständigung statt.
Also ich muss auf individuell halt drauf eingehen, wer sitzt mir da gegenüber, und dann auch meine Sprache und das Erklären auch im Grunde genommen anpassen. Weil mit jemandem auf in Anführungsstrichen auf Augenhöhe in der Führungsetage, mit dem rede ich natürlich auch anders, weil der halt viel mehr drinsteckt, auch im ganzen Management, als mit den Mitarbeitern, die ein paar Ebenen drunter sind.
Genau, und das ist die Grundkompetenz, da ist natürlich auch die Fähigkeit, mit den Mokassins anderer zu gehen. Das muss ich aber auch mit meinen Geschäftspartnern machen, außerhalb des Unternehmens. Das nennt man dann Empathiefähigkeit. Also ich kann einfach mal aus meinen Mokassins raus und kann einfach mal die Welt des anderen verstehen. Und wir haben auch nicht ohne Grund den Namen auch bei uns im Unternehmensnamen Empathy and Trust. Und über diese Dialogfähigkeit kann ich auch Verbindung herstellen. Und Verbindung ist immer die Voraussetzung für Vertrauen. Wo keine Verbindung mehr ist zu den Menschen und die Menschen auch nicht das Gefühl haben, verbunden zu sein, gibt es auch kein Vertrauen.
Ich hatte es ja so ein bisschen in einem Punkt angedeutet, hatte so gesagt, ja, und es gibt so Situationen, da merkt man, irgendwas ist im Busch. Hier wird sich was verändern, aber keiner weiß was und vor allem keiner sagt was. Ein gewisses Schweigen von der kompletten Führungsetage aus, das macht Mitarbeiter doch völlig wahnsinnig, ne?
Ja, und auch manchmal weiß auch das Management noch nicht so ganz, warum und wieso sie was machen. Also ganz oft, wenn ich nachfrage und sage, okay, warum machen Sie jetzt etwas, ne, dann hat man das als sinnvoll erachtet. Aber was ist jetzt der Grund der Entscheidung, dass man auf dieses Projekt setzt, muss ich auch manchmal nachfragen und muss klären, was ist der Hintergrund, was wollt ihr verbessern, was wollt ihr erreichen und von was müssen sich vielleicht auch Menschen in diesem Unternehmen verabschieden. Und das ist ein Klärungsprozess. Und erst wenn ich den geklärt habe im Management, dann kann ich an die Mannschaft rantreten. Und da das oft nicht geklärt wird, ist das natürlich auch manchmal sind so halbgare Botschaften, mit denen man dann vor die Belegschaft tritt. Und dann ist die Verwirrung natürlich doppelt groß. Das Management also, muss erstmal klar sein, warum machen wir das, was wir machen.
Aber ich sag mal so, das muss doch relativ schnell gehen. Also wenn wir eine Problemstellung haben, Umsätze gehen zurück, wir machen keine Gewinne mehr, das könnte ja die Problemstellung sein, obwohl wir jahrelang, jahrzehntelang immer einen saftigen Gewinn eingefahren haben. Wir müssen jetzt irgendwas ändern, wir müssen mal eine Analyse machen, wir müssen einfach was anders machen. Das muss doch dann, glaube ich, auch relativ schnell gehen, weil halt, wie ich sagte, die Mitarbeiterschaft dann irgendwie mitbekommt, hier ist irgendwas im Busch, hier tut sich irgendwas. Und wenn sich dieser Prozess über Monate zieht und dann der Flurfunk noch dazu kommt, ist es ja nicht gesund.
Nee, und gleichzeitig, also es klingt immer so simpel, wir haben Umsatzrückgänge. Und natürlich merkt man auch im Management, auch im Unternehmen, dass bestimmte Dinge anders laufen als vielleicht vor 2-3 Jahren. Und trotzdem sind es erstmal Symptome. Und ich wünsche mir oft fürs Management, dass man nicht so Schnellschüsse macht. Manchmal ist da so der erste Impuls, aha, also wir müssen jetzt das und das tun. Das sind aber Schnellschüsse und man hat vielleicht die Gesamtsituation noch gar nicht wirklich verstanden. Warum springen uns Kunden ab? Warum gehen die Umsätze zurück? Und da fängt auch für mich schon der Punkt an zu sagen, können wir die Situation auch erstmal vernünftig analysieren, gerade weil sie so komplex ist und eben auch sehr interdependent. Das ist eben nicht so ganz linear. Und da brauche ich auch wieder mein Team, da brauche ich die Mannschaft. Was beobachten die denn? Was nehmen die denn wahr? Und da braucht es eine offene Kommunikation über die Situation und wie wir das gemeinsam lösen können. Weil es geht ja auch nicht darum, dass eine einzelne Abteilung dann aktiv wird, sondern es betrifft ja das gesamte Unternehmen, wenn die Umsätze zurückgehen.
Also praktisch bei der Bestandsaufnahme, bei der Analyse ist es aber wichtig, halt alle mitzunehmen. Nur, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Versammlung zu machen und sich da hinzustellen und dann sagen, hier, wir müssen jetzt ganz viele Veränderungen machen. Das macht keinen Sinn, wenn man noch gar nicht weiß, wenn man noch gar nicht die ganze Analyse im Grunde genommen von vorne bis hinten abgeschlossen hat.
Ich würde auch in so einem Stadium nicht empfehlen, komplett jetzt das Unternehmen zu informieren. Also zu sagen, okay, wir müssen jetzt alle mitnehmen. Aber zumindest würde ich mir wünschen, dass man dann die Personen, die wirklich auch an der Front sind, ich nehme das mal, also die wirklich den Kontakt haben auch zum Kunden in der Situation jetzt, dass man die Menschen auch einfach mal mehr mit reinnimmt und befragt und auch guckt, warum ist das so, wie es ist.
Mangelnde Kommunikation in einem Betrieb, in einem Unternehmen, wenn es intern kommunikative Schwierigkeiten gibt, sind das oft auch Unternehmen, wo es auch bei der Kommunikation zum Kunden hakt? Mal so gefragt. Oder sind das zwei Paar Schuhe?
Ja, also es ist immer die Frage, was ist gute Kommunikation? Und gute
offene.
Offene Kommunikation ist eine Kommunikation, wo ich mich nicht nur an Daten, Zahlen und Fakten orientiere, sondern wo ich auch mich als Mensch mal zeige. Vielleicht auch mit meinen Nöten, vielleicht auch mit meinen Hoffnungen, aber auch als ganzer Mensch sichtbar werde. Und das macht für mich auch die Neuzeit aus. Also ich bin nicht nur in meiner Rolle, sondern ich bin nahbar, ich bin auch präsent und auch transparent mit dem, was mich als Person ausmacht. Und das wird auch beim Kunden ein Thema sein.
Ich wollte das gerade mal einem Beispiel deutlich machen. Nehmen wir an, ich habe jetzt Probleme mit irgendeinem Kunden, aber ich habe kein großes Vertrauensverhältnis zu meinem Vorgesetzten oder ich habe irgendwie einen Fehler gemacht und will das irgendwie unter den Tisch kehren. Das Beste wäre doch einfach, wenn irgendwie ein Problem mit dem Kunden ist, mit dem Vorgesetzten offen drüber reden, ich habe hier Mist gebaut oder hier gibt's ein Problem. Also das meine ich so, diese offene Kommunikation innerhalb des Unternehmens, kann doch auch helfen, dann auch eine offene Kommunikation zum Kunden zu haben halt, ne? Also das ist so, sind so zwei Bausteine, die eigentlich dazugehören.
Ja, Kommunikation ist auch immer ein Teil der Kultur. Also, ja. Also Kultur und Kommunikation sind ja fast nicht identisch, aber die hängen sehr eng zusammen. Also wie wir miteinander reden, ist Kultur. Wie offen wir miteinander sind. Gibt es überhaupt Feedbackgespräche? Gibt es Rückmeldegespräche? Kriege ich auch mal ein Feedback von meinen Mitarbeitenden? Oder gebe ich nur Feedback und beurteile Mitarbeitenden? Ist Kultur. Und wenn wir da eine, ich sag mal, so eine One-Way-Kommunikation haben, als Teil der Kultur, dann kann ich auch nicht erwarten, dass Mitarbeiter ganz offen sagen, so an der Stelle haben wir vom Kunden folgende Information bekommen und dass die durchgängig dann bis zum Management auch ankommt, als ein Hinweis, aha, da müssen wir mal ein bisschen aktiv werden. Das hängt mit Unternehmenskultur zusammen. Wie offen ist die? Und die gestalten Führungskräfte.
Du hast gerade die moderne Zeit nochmal angesprochen. Ich meine, es gibt ja die KI, es gibt Menschen, die halt lange Zeit im Homeoffice verbringen. Das sind doch alles so Sachen, wo man immer denkt, so diese menschliche 1:1 Kommunikation vor Ort durch das Homeoffice oder auch, dass manche Aufgaben halt die KI erledigen kann. Da geht so diese menschliche Kommunikation ein bisschen verloren. Ist das so? Kann denn die Technik die menschliche Kommunikation ein Stück weit ersetzen oder eher nicht?
Also Technologie ersetzt ja nicht die Beziehung. Und Beziehung wird ja immer wichtiger, dass wir gute, vertrauensvolle Beziehungen haben. Vor allem, wenn man noch Mitarbeiter im Homeoffice hat, die ich ja gar nicht mehr kontrollieren kann. Und Gott sei Dank müssen wir da ganz andere Wege auch gehen. Also ich kann Menschen ja häufig kaum noch kontrollieren. Und es geht um Beziehung. Es geht darum, dass wir vernünftige, dass wir gute, vertrauensvolle, vielleicht auch sogar im Idealfall kreative Beziehungen haben. Und Entwicklung des Unternehmens hängt auch damit zusammen, wie gut ist die Beziehung der Menschen untereinander. Spielt da Vertrauen, Ehrlichkeit, Offenheit eine Rolle? Und das kann KI nicht ersetzen. Und es wird gerade in den Zeiten, wo wir ganz viel Digitalisierung erleben und auch Anonymität in der KI und auch in der Digitalisierung, wird diese Form von Beziehung immer wichtiger. Und ich bin auch als Führungskraft ein Beziehungsgestalter, eine Beziehungsgestalterin. Weil die Enden so lose sind, weil ich auch oft über Kontrolle und über Macht immer weniger führen kann, wird ja diese Beziehung immer wichtiger. Und wir gestalten eigentlich Resonanzräume miteinander. Und da sind viele Führungskräfte noch ungeübt. Aber das lässt sich ja lernen, wie ich Beziehungen gestalte, die vom Vertrauen auch geprägt sind.
Wie lässt sich das lernen?
Also die Beziehungsfähigkeit beginnt ja erstmal bei mir. Bin ich in einem guten Kontakt mit mir oder rede ich nur über die Dinge oder kann ich auch als Mensch mit anderen sprechen, indem ich in einer guten Beziehung bin und weiß, wer ich bin, welche Werte ich habe, was mir wichtig ist und wo ich auch stehe in einer bestimmten Situation. Und wir reden immer von Ich-Botschaften, aber eine Ich-Botschaft kann ich ja nur formulieren, wenn ich wirklich in einem guten Kontakt erstmal mit mir bin und kann sagen, was geht da gerade in mir vor, was ist mir wichtig, was bedeutet mir etwas. Und dann werde ich auch als Mensch transparent. Und sich das zu trauen, ist aber der erste Schritt, auch in gute Beziehungen zu investieren.
Und ich sag mal so, ich brech's mal runter. Stell dir vor, du bist abends irgendwie in der Kneipe mit Freunden und du hast einen, der die ganze Zeit nur von sich erzählt, der die ganze Zeit redet, der rhetorisch vielleicht richtig gut ist, aber der gar nicht zuhört, der immer nur von sich redet und auch den nichts anderes interessiert. Unangenehme Situation, aber solche Führungskräfte gibt es natürlich auch, ne?
Ja, und ich, also das, was ja Kommunikation ausmacht, ist ja immer, also ich bin als Mensch auch authentisch, mag dieses Wort eigentlich nicht, weil Authentizität heißt ja nicht, ich muss alles zeigen von mir, aber zumindest in der Situation bin ich auch bereit, mich zu öffnen und mich auch zu zeigen. Und das andere ist natürlich auch, kann ich auch mal umschalten, und ich meine, wir kennen das alle, jemand fängt an zu erzählen und ich greife das dankbar auf als Zuhörer und führe meine eigene Geschichte weiter. So, und zuhören bedeutet ja nicht, den Punkt zu finden, wo ich meine Geschichte weiterspinnen kann, da bin ich ja wieder bei mir, sondern zuhören bedeutet ja, also ich kann wirklich mal bei der anderen Person sein und kann auch mal mitfühlen, auch mit dem anderen mitgehen, was den gerade bewegt. Und das braucht beides. Es braucht eine Empathiefähigkeit für mich. Was geht da gerade in mir vor? Und gleichzeitig auch, was ist bei dem anderen? Und dann haben wir eigentlich die Voraussetzung für eine gute Beziehungsfähigkeit. Und das ist eine andere Form von Kommunikation.
Und ich würde mal sagen, eine gute Führungskraft. Stell dir vor, ich bin jetzt Führungskraft, ich habe jetzt eine Meinung, ich möchte das einem Mitarbeiter sagen. Und der Mitarbeiter öffnet sich und sagt, nee, also aus meiner Sicht können wir es besser so und so machen und so. Und ich höre mir das an, ich analysiere das, ich überlege, ich spreche vielleicht nochmal mit der Chefetage und sage eben, wir machen das, wie Sie gemacht haben, wie Sie es gerade gesagt haben. Das ist doch super, da fühlt sich der Mitarbeiter doch mitgenommen, wertgeschätzt. So muss es doch eigentlich laufen.
Ja, weil ich auch ein offenes System habe. Ich sage das auch mal in einer anderen Sprache. Aber ein offenes System heißt, ich bin empfänglich auch für Argumente von anderen. Ich kann etwas in mein System, in mein Denksystem reinlassen. Und wir kennen aber auch Menschen, die auch in Gespräche starten und eigentlich sind die nicht offen für...
Man weiß schon, sie wollen eigentlich nur die Leute auch gar nicht überzeugen, sondern überreden praktisch zum Teil auch und einfach nur die eigene Meinung im Grunde genommen. Man weiß im Grunde genommen, wenn das Gespräch startet, weiß man schon, dass egal was ich sage... Es ist egal, er will es nicht hören. Das ist die Sache, er will es nicht hören oder sie will es nicht hören.
Ja. Und das ist auch eine Ohnmacht dann bei den Menschen. Da kommt ja auch ein Machtgefälle noch rein, wenn ich das dann noch praktiziere in einem Unternehmen, wo dieses Machtgefälle ist zwischen Vorgesetztem und Mitarbeitenden, dann werde ich irgendwann nichts mehr sagen. Und der Unterschied ist eben der, bin ich auch durchlässig. Also kann ich meinen Standpunkt und auch meine Lösung vertreten, kann auch vielleicht dafür plädieren, aber ich bin offen auch für das, was ein anderer sagt. Und wenn ich da keine Offenheit habe, auch nicht ein ganz kleines bisschen, dann habe ich streng genommen gar keinen Dialog geführt, sondern eigentlich eine Debatte mit der Intention, den anderen von meiner, es ist so ein Meinungsaustausch, ne? Die geht mit meiner Meinung dann raus.
Ja, das ist halt total schade. Ich hatte es ja schon mal gesagt, also ich kenne auch so einen Chef, der halt so ist, der immer nur im Grunde genommen, man weiß schon vorher, auf was es hinausläuft, egal was man am Ende sagt. Ich habe das noch nie erlebt, dass er mal irgendwie eine andere Meinung aufgenommen hat und gesagt hat, dann machen wir das halt so. Es ist immer nur seine Meinung am Ende die Meinung gewesen. Und ich habe das eben schon mal angedeutet. Ich habe mich immer gefragt, warum macht er das? Vielleicht ist es so irgendwie, ich bin Führungskraft, ich gebe hier den Ton an und wenn ich jetzt falsch liege und eine andere Meinung annehme, zeige ich Schwäche, aber ich habe es ja schon mal gesagt, das ist ja nicht so, das ist ja das Beste überhaupt. Also das ist vielleicht einfach dieses alte hierarchische Denken oder ist es einfach, ich bin Führungskraft und ich darf keine Schwäche zeigen. Ich zeige Schwäche, indem ich andere Meinungen annehme und wir es dann doch anders machen. Oder ich lag auch mal falsch, das sich einzugestehen. Das sind so Sachen, wo ich mich frage, warum gibt es denn diesen Typ Führungskraft leider immer wieder?
Ja, weil die so auch durchaus auch sozialisiert sind. Also das war ja auch lange Zeit der Idealtypus. Alleine vorne an der Spitze, alles managen, alles regeln.
Angst vorm Chef.
Ja, ne? Und auch für alles habe ich eine Lösung. Und wir haben ja auch über Komplexität gesprochen. Das funktioniert ja heute nicht mehr. Also das ist ja ein Mythos. Alleine an der Spitze. Also selbst in einem Dreier-Vierer-Team Management, die müssen sich regelmäßig austauschen und die brauchen eine Kommunikationsfähigkeit. Die müssen auch von den anderen Bereichen was annehmen können. Das sind ja auch oft ganz unterschiedliche Typen auch drin. Der eine ist mehr fürs Finanzielle zuständig und der andere beispielsweise für HR und für die ganze Personalpolitik. Und dann habe ich unterschiedliche Menschen und die müssen auch kommunikationsfähig sein und müssen auch ein System haben, ein persönliches System, was offen ist für die Argumente der anderen, weil sonst kommen wir ja schon im Management-Team nicht weiter. Aber die Führungskräfte der alten Couleur sind auch anders geschult, ich will es nochmal sagen. Und wir kommen aber, die werden auch dran an so einen Punkt kommen, wo die eine Grenze erleben, wo auch ein Unternehmen mit diesem Führungsstil nicht mehr erfolgreich ist.
Wollte dich noch mal einmal konkret fragen, ihr beratet ja Unternehmen, auch viele familiengeführte Unternehmen. Hast du schon mal gemerkt, dass du ein Unternehmen beraten hast, es wurde an der Kommunikation geschraubt? Und dann kam vielleicht auch ein Feedback nach dem Motto, meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass so ein bisschen andere Kommunikation, bessere Kommunikation, offene Kommunikation, wie mit dem Beispiel mit dem Betriebsrat, den man ganz schnell abwenden konnte, dass solche kleine Stellschrauben im Grunde genommen relativ schnell auch die Kultur im Unternehmen ändern kann, verbessern kann.
Absolut. Und also das kann man natürlich sagen, das ist jetzt wieder der neue Trick, mehr zuhören, mehr hinhören. Und ich kann nur davor abraten, das als eine neue Manipulationsstrategie auch zu verwenden.
Man muss dahinter stehen.
Ja, ne? Menschen merken das ja, wenn jemand gerade auf einem Rhetorikseminar war oder hat ein gelungenes Coaching und es ist eigentlich nur eine neue Strategie, um die Menschen auch zu manipulieren. Und ich glaube, dass wir heute auch auf den, selbst bei Produktionsmitarbeitern, die vielleicht sich mit dem Thema Psychologie, Wirtschaftspsychologie gar nicht so viel beschäftigen, dass wir trotzdem da eine ganz hohe Sensibilität haben für den Versuch, sie zu manipulieren und auch für den Punkt Ehrlichkeit. Wie ehrlich sind die Menschen, gerade auch Management in der Kommunikation? Und bei diesem Beispiel habe ich auch gesehen, das war auch die Rückmeldung, ist es angekommen. Und nicht, weil diese Person eine Technik angewandt hat, die wir natürlich im Vorfeld auch einfach mal besprochen haben, ob sie damit mal auch mal experimentieren will, sondern die haben einfach gespürt, dass sie wirklich betroffen war und dass das ernst gemeint war. Nämlich mit dem Appell und mit der Botschaft, lass uns hier wirklich mal rausfinden, wo drückt euch der Schuh und vielleicht auch schon länger und was kann ich auch als Führungskraft tun, damit wir wieder besser miteinander arbeiten. Und das war ein Appell und der ist angekommen.
Und ich meine, man muss nicht alles ausbreiten, aber um Verständnis bei den Mitarbeitern in der konkreten Situation zu werben. Ich hatte jetzt schwierige Monate, ohne da jetzt ins Detail gehen zu müssen. Und man kann ja auch wirklich so eine kleine, ist ein kleines es tut mir leid mal sagen halt, dass es halt so gelaufen ist, das war nicht optimal. Und zusammen, gemeinsam bringen wir das jetzt wieder nach vorne und kitten das Ganze. Das ist ja nicht das Beste im Grunde genommen, wenn man das so macht.
Ja, und das sind ja letztendlich sind ja alle an einer guten Zusammenarbeit interessiert. Also niemand will ja Krieg im Unternehmen. Also niemand. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der sagt, also ganz bewusst, außer man hat wirklich absolut eine bösartige Seite, aber ich will jetzt hier Krieg über die nächsten Jahre, sondern wir wollen alle unsere Arbeit machen und in Frieden, in guten Beziehungen auch morgens zur Arbeit kommen.
Aber es ist schon klar, es ist zwar nicht Krieg, aber es schaukelt sich halt hoch, wenn alle unzufrieden sind und irgendwie die Kommunikation halt nicht passt, dann reden die alle untereinander und dann schaukelt sich das hoch und am Ende wird gesagt, es tut sich ja eh nichts, es bringt alles nichts, wir gründen Betriebsrat, so.
Genau, und dann haben sie sogar noch Koalition drin, wie in dem Fall, weil nämlich da gab es dann auch ein Lager von Menschen im Unternehmen, die gesagt haben, ihr spinnt ja wohl, wie könnt ihr jetzt hier zur Gewerkschaft laufen? Und dann hat man da noch eine Koalition drin in der Belegschaft, die sich auch nicht einig ist. Und dann werben die wieder für ihren Standpunkt in anderen Bereichen und dann haben sie da absolute Konfusion auch in diesem Unternehmen. Und ich will nochmal drauf zurückgehen, es ist wirklich wichtig, dass wir aus diesen Beispielen lernen und das hat auch diese Führungskraft gemacht. Das hatten wir aber auch im Vorfeld auch nochmal besprochen und haben auch gesagt, es geht nicht darum, immer in der Vergangenheit zu bleiben, aber ich brauche erstmal, ich muss mir die Vergangenheit nochmal angucken und die muss ich abschließen, auch mit einem guten Gefühl, dass wir uns verstanden haben, dass auch das Problem angekommen ist, auch bei einer Führungskraft. Und dann kann ich in die Zukunft gucken, kann sagen, okay, wir können die Vergangenheit ja nicht mehr auflösen, aber wir können daraus lernen. Was sind die drei Punkte, die wir jetzt gelernt haben, auch aus dieser Situation? Und wie wollen wir in der Zukunft dann damit anders umgehen? Und da kann ich Vereinbarungen treffen.
Wie können die Vereinbarungen dann aussehen? Kann das auch so ein Leitbild sein?
Naja, es sind dann halt kleinere Vereinbarungen, die man treffen kann. Also, dass wir nicht übereinander reden, sondern wenn irgendwo der Schuh drückt, dann auch den Weg suchen.
Aber das ist ja sofort, praktisch auch, das geht ja schon in Richtung Unternehmenskultur, Leitbild so ein bisschen halt.
Ja,
ne?
Kleines
geht,
halt, ja.
Ja, das geht schon so im Kleinen im Grunde genommen. Ja. Katrin, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen, wo ist der Change in Sachen Kommunikation in der neuen Zeit zurzeit?
Also, ganz großer Change ist eben nicht mehr zu den Menschen zu sprechen, sondern mit den Menschen, der Dialog. Dialog ist für mich eine ganz, ganz große Änderung auch in der Führungskultur, im Führungsverhalten, nämlich miteinander zu reden und auch für den Dialog einzuladen. Aber es braucht erstmal auch Klarheit bei mir, dass ich nicht einfach nur über eine Sache rede, so als hätte die mit mir nichts zu tun. Ja, ich muss auch als Mensch sichtbar werden. Es geht immer mehr um Kommunikation, die verbindet. Weil Verbindung schafft Vertrauen, schafft Ausrichtung und schafft auch Effizienz am Ende. Und es geht vor allen Dingen nicht mehr darum zu überzeugen, sondern Menschen zu bewegen. Und das hat immer auch eine emotionale Kompetenz oder auch einen emotionalen Faktor, statt Menschen zu manipulieren. Und also nicht mehr der Karotte, die ich vorhalte oder den Tritt. Ja, gibt's so dieses schöne Beispiel. Also entweder Zuckerbrot und Peitsche. Das war ja oft in den Unternehmen so. Sondern Menschen tun ganz vieles, aber sie tun es freiwillig.
Und es geht nur mit Ehrlichkeit, das ist ganz klar. Ne? Also ehrlich kommunizieren halt. Ne? Weil wenn einer in der Führungsposition nie kommuniziert und plötzlich auf einmal von jetzt auf gleich einen anlächelt und man merkt, dass es vielleicht auch nicht echt ist, ist schwierig. Und wenn, stell dir mal ein Beispiel vor, da ist eine Führungskraft, die jetzt plötzlich immer zuhört und sich Notizen macht und alles, aber alle merken, es ändert sich gar nichts. Also er schreibt sich die auf und draußen wirft das in den Papierkorb. Man muss dahinter stehen und die Führungskraft muss auch wissen, warum ich das jetzt mache. Also nicht, weil jetzt jemand gesagt hat, wir müssen jetzt offen kommunizieren, mach das mal, sondern man muss es auch als Führungskraft ganzheitlich verstehen.
Ich will es auch. Ja, also ich möchte auch diese Führungskraft, die bei mir jetzt im Coaching war, war ein sehr schönes Beispiel. Und es ist auch noch sehr frisch, deshalb bringe ich es auch. Also die will ja auch gute Beziehungen haben und die ist auch offen, Anregungen von den Mitarbeitern auch anzunehmen, ist sicherlich auch doppelt interessiert, weil sie nicht nur Führungskraft ist, sondern eben auch Chef der Organisation. Mhm. Da habe ich natürlich ein klares Interesse dran, dass wir gute, vertrauensvolle Beziehungen haben, aber sie hat auch ein Interesse an den Menschen. Und ohne Interesse an den Menschen, wirklich auch an den Menschen, wird's schwierig. Die sind halt eben nicht nur Mittel zum Zweck Human Resources, sondern sind halt Menschen, die haben Bedürfnisse. Ich habe Bedürfnisse, die Organisation hat Bedürfnisse. Und die neue Zeit wird sich darin bewähren, dass wir diesen Dreiklang herstellen können.
Katrin Oppermann-Jobb, vielen Dank.
Gerne.
New Entrepreneurship, der Podcast für Bewusstsein im Business. Ehrlich, inspirierend, anders.